Es ist relativ einfach, uns Christen ein schlechtes Gewissen zu machen. Eine Möglichkeit zum Beispiel wäre, über das Thema zu reden, das mir heute Morgen gestellt ist, über persönliche Evangelisation. Bei den meisten Christen wird es wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hervorrufen, wenn ich nur die Frage stelle, und wie ist es bei dir mit der persönlichen Evangelisation? Sagst du auch fleißig das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus weiter an deine Bekannten und deine Verwandten? Und vielleicht löst diese Frage auch bei dir ein Unbehagen aus. Aber das ist natürlich niemals Gottes Wille, dass wir mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, sondern er möchte, dass wir Hoffnung haben. Er möchte, dass wir ein gutes Gewissen haben und mit diesem guten Gewissen auch leben. Und deswegen, weil das so ist, möchte ich mit uns am Anfang noch einmal beten und ich bitte euch nochmal dazu aufzustehen. Lieber Vater, ich möchte dich jetzt bitten um deinen Segen, auch wenn wir heute über dieses Thema reden. So möchte ich bitten, dass am Ende nicht nur Unbehagen bleibt, sondern so wie wir gesungen haben, dass zugleich auch viel Hoffnung da ist. Hoffnung für unser Leben, Hoffnung für unsere Umgebung, für die Menschen, die du um uns herum hinstellst. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns heute das so gibst, wie wir es brauchen, dass du auch die Kinder segnest, wenn sie von deinem Wort hören. Ich möchte dich bitten, dass du deine Gemeinde unter uns baust. Amen. Der Martin hatte vor 2 Wochen eine Predigtreihe eingeleitet. Vielleicht haben es einige gemerkt. Es geht um Mission und Evangelisation. Und er hat diese Predigtreihe eingeleitet mit dem großen Missionsbefehl aus Matthäus 28, wo Jesus sagt in Vers 19, so geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker. So geht nun hin. Wir hier in Traunreuth, wir sind sozusagen die Zurückgebliebenen, gell? Wir sind nicht hingegangen in alle Länder und in alle Völker, um das Evangelium zu verkündigen. Aber auch wenn wir sozusagen verwurzelt sind hier in Oberbayern, dann gilt dieser gleiche Auftrag auch für uns, so wie es Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, seid meine Zeugen in Jerusalem und in Galiläa und in Samaria bis an die Enden der Welt. Und so würde es für uns heißen, seid meine Zeugen hier in Traunreuth und im Landkreis Traunstein und im ganzen Chiemgau bis hinaus an die Enden der Welt. Bringe den Menschen die frohe Nachricht, die frohe Botschaft von Jesus Christus, deinen Bekannten, deinen Verwandten, deinen Arbeitskollegen, dort, wo dich der Herr hinstellt. Und die Frage ist nur, wie stellen wir das an? Wie sollen wir das machen? Stell dir mal einen Bekannten von dir vor, den du regelmäßig triffst, vielleicht einen Arbeitskollegen oder einen Nachbarn von dir. Stell dir diesen Nachbarn jetzt einmal bildlich vor. Und jetzt denk dir im Geist, es vergehen einige Wochen, einige Monate, einige Jahre und plötzlich ist dieser Bekannte von dir mit Leib und Seele Christ. Er ist begeistert von Jesus, liest die Bibel, kommt in die Gemeinde. Was ist in dieser Zwischenzeit, in diesen Wochen, Monaten oder Jahren, was ist da geschehen zwischen euch beiden? Dass dieser diesen Sprung schafft und plötzlich auch ein Anhänger von Jesus wird. Wie stellen wir das an, dass wir andere Menschen zu Jesus Christus führen? Und warum passiert so wenig bei uns? Liegt es mehr an uns oder liegt es am anderen? Ich möchte mal ein Beispiel für persönliche Evangelisation bringen aus dem Buch Evangelisation, ein Lebensstil von Jim Peterson. Das ist ein recht gutes Buch, das ich echt weiterempfehlen kann. Und dort auf dem Buchumschlag bringt er ein Beispiel. Und da berichtet der Jim, wie er einmal 4 Jahre lang sich regelmäßig mit seinem brasilianischen Freund Mario getroffen hat, um mit ihm die Bibel zu studieren. Und der Mario hatte sich vorher viel mit Philosophie beschäftigt Und deswegen war das Bibelstudium sowohl für den Jim als auch für den Mario keine einfache Sache. Aber dann hat er sich bekehrt, nach 4 langen Jahren. Und dann kam es, dass sich die beiden nach langer Zeit, nach vielen Jahren wieder einmal getroffen haben, nachdem sich ihre Wege voneinander getrennt haben. Und dann haben sie zurückgeblickt in die Zeit. Und dann fragt der Mario den Jim, weißt du eigentlich, was mich dazu brachte, dass ich mich für Jesus Christus entschieden habe? Und dann schreibt der Jim, natürlich dachte ich sofort an die vielen Stunden Bibelarbeit. Aber ich meinte nur bescheiden, nein, was denn? Und die Antwort von dem Mario war echt eine Überraschung. Er sagte, erinnerst du dich noch, als ich das erste Mal bei euch zu Hause war? Wir wollten irgendwo hingehen und ich aß mit deiner Familie zusammen einen Teller Suppe. Und dabei habe ich dich und deine Frau und deine Kinder beobachtet und gesehen, wie ihr miteinander umgegangen seid. Ich fragte mich damals, ob ich jemals zu meiner Verlobten ein solches Verhältnis haben könnte. Und die Antwort war ganz klar, nein. Damals beschloss ich, Christ zu werden. Und dann schreibt der Jim, während der Mario das erzählte, da erinnerte ich mich an diesen Abend. Die Kinder waren äußerst unruhig und laut und ich schämte mich vor dem Mario, dass ich meine Kinder mehrmals zurechtweisen musste an diesem Abend. Aber das, was dort in der Familie von Jim Peterson geschah, das ist persönliche Evangelisation. Und da merken wir, persönliche Evangelisation passiert nicht nur auf der Ebene, dass ich dem anderen das Evangelium weitergebe oder dass ich ihm sagen kann, was die frohe Botschaft ist, sondern es gibt mehrere Ebenen. Persönliche Evangelisation passiert grundsätzlich dort, wo ich als Christ zu Menschen, die noch nicht gläubig sind, wo ich zu diesen Menschen eine Beziehung pflege und wo diese durch mein Zeugnis, also durch das, was sie von mir hören und was sie an mir sehen, dass sie durch mein Leben, durch mein Zeugnis ein Stück weit näher zu einer Entscheidung zu Jesus Christus hingeführt werden. Das heißt persönliche Evangelisation. Und diesen Auftrag haben wir. Ihr sollt meine Zeugen sein, im Wort und in der Tat. Aber dieser Zeugendienst hat eben verschiedene Dimensionen und auf drei möchte ich heute Morgen eingehen. Das erste ist die geistliche Dimension, das zweite ist die persönliche Dimension und das dritte ist eine missionarische Dimension. Hört sich jetzt recht fachmännisch an, aber ist nicht so fachmännisch, wie sich's anhört. Persönliche Evangelisation hat eine geistliche Dimension. Das heißt, es ist nicht einfach nur etwas zwischen mir und einem anderen Menschen. Es ist nicht nur auf der irdischen Ebene, sondern es ist zuallererst ein Anliegen von unserem Gott und Vater im Himmel. Es ist nicht zuallererst mein Anliegen oder euer Anliegen oder das Anliegen der Gemeinde, sondern es ist das Anliegen Gottes. Dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und so lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen. Und dann heißt es in Vers 4, welcher will, Gott will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Betet, weil Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann sagt er ein paar Verse weiter in Vers 8, so will ich nun, dass die Männer ihre Hände aufheben an allen Orten zum Gebet. Ohne Zorn und Zweifel. Also in der Mitte steht, Gott möchte Menschen erretten. Die Klammer drumherum ist Gebet. Zuallererst Gebet. So will ich nun, dass Männer an jedem Ort beten. An jedem Ort, das heißt immer dort, wo du hingestellt bist. in deiner Arbeit, in deiner Schulklasse, vielleicht im Kaufhaus. Am Anfang steht hier bei der persönlichen Evangelisation das Gebet. Und wenn du nicht anfängst, Menschen vor Gott im Gebet zu bewegen, dann wird Gott später auch nicht diese Menschen zu ihm hin bewegen. Wenn du nicht anfängst, Menschen vor Gott zu bewegen, dann wirst du auch niemanden zu Gott hin bewegen. Der Jakobus sagt in seinem Brief, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und ich glaube, das kann man ganz gut auch auf persönliche Evangelisation anwenden. Ihr habt kein Zeugnis, weil ihr noch gar nicht angefangen habt zu beten. Und der Paulus wusste das, dass er auf das Gebet angewiesen war. Gebet bedeutet Abhängigkeit zu Gott. Der möchte, dass Menschen gerettet werden. Und der Paulus wusste, dass er auf dieses Gebet angewiesen war, wenn er Menschen für das Evangelium gewinnen wollte. Deswegen hat er nicht nur selber gebetet, sondern er hat die Gemeinde immer wieder aufgefordert, betet auch für mich. In Epheser Kapitel 6, da sagt er in Vers 18, indem er zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich. Warum? Damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich Botschafter bin. In Ketten, damit ich freimütig rede, was ich reden soll. Paulus sagt, dass es nicht zuerst darauf ankommt, dass du toll reden kannst, sondern es kommt darauf an, dass Gott dir Türen aufmacht. Und es kommt darauf an, dass Gott dir das rechte Wort gibt zur rechten Zeit. Und es kommt darauf an, dass er dir Freimut schenkt. Und das ist die geistliche Dimension, die wir brauchen zu Gott. Persönliche Evangelisation ist nicht etwas, was sich nur zwischen zwei Menschen abspielt, sondern zwischen Gott und mir zuerst. Und dann auch noch zu den Menschen hin, die mir am Herzen liegen. Ich habe das so gemerkt, als ich vor zwei Tagen am Morgen die Bibel gelesen habe. Und habe die Geschichte Abrahams gelesen in 1. Mose 18. Der Abraham sitzt vor seinem Zelt und da kommen drei Männer auf dem Weg daher. Und was ein richtiger Orientale tut, er lädt diese drei Männer ein zu sich und er ist gastfreundlich und er sagt, setzt euch, ich tische euch auf und dann gibt's ein großes, wunderbares Essen. Aber irgendwann am Nachmittag werden die drei Männer unruhig und sie sagen, wir müssen wieder aufbrechen. Und der Abraham begleitet diese drei Männer bis zu einem Hang, bis zu einem Abhang, wo man hinunterschauen kann, auf die Stadt Sodom und Gomorra. Und dann verabschieden sich zwei Männer und einer bleibt zurück bei Abraham. Und spätestens da wird deutlich, diese zwei Männer, das waren Engel, der eine, der bei Abraham bleibt, das war Gott, das war der Herr selbst, in menschlicher Gestalt. Und jetzt sagt der Herr, ich will dem Abraham offenbaren, was beschlossen ist. Und er sagt, Sodom und Gomorra wird vernichtet wegen ihrer schändlichen Taten, wegen ihrer großen Sünde, die sie angesammelt haben über die Jahrzehnte hinweg oder Jahrhunderte. Und dann beginnt der Abraham für Sodom zu beten. Und das ist ganz interessant, wie er betet, gell? Denn der Abraham weiß, in dieser Stadt, da wohnt ja mein Neffe und die Frau von meinem Neffen und seine Töchter. Und dann fängt der Abraham an zu beten und Fürbitte zu tun und sagt, willst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? Und wenn da 50 Gerechte in dieser Stadt leben, willst du die Stadt vernichten um dieser 50 Gerechten willen? Und Gott sagt, nein, wenn ich 50 finde, dann werde ich diese Stadt verschonen. Und dann geht dieses Gebet weit. Und wenn 5 weniger Gerechte drin sind, wenn es nur 45 sind, willst du diese Stadt vernichten? wenn 45 Gerechte darin sind und Gott sagt, nein, wenn ich 45 Gerechte finde, werde ich diese Stadt nicht vernichten. Und wenn es 40 sind, 30, 20, 10. Und Gott sagt, wenn 10 Gerechte drin sind, dann werde ich diese Stadt nicht vernichten. Hier betet Abraham, ich weiß nicht, ob er die ganze Stadt im Blickfeld hat, aber mit Sicherheit seinen Neffen Lot. Hier geht es zwar nicht um Evangelisation, aber es geht auch um Rettung. Und darum ringt der Abraham im Gebet. Und ich habe mich gefragt, oder ich frage euch, was würdest du tun, wenn du an Abrahams Stelle wärst? Vielleicht habe ich mir gedacht, ich würde vielleicht mein Gebet ein bisschen kürzer machen und dann schauen, dass ich möglichst schnell runterkomme nach Sodom und versuche, meinen Neffen Lot zu retten. Ich bin ja sein Onkel. Wahrscheinlich wird er ja auf niemanden hören, aber wenn er auf jemanden hören wird, dann vielleicht auf seine nächsten Verwandten, auf seinen Onkel. Aber ganz komisch, der Abraham macht es nicht. Er betet und bleibt auf dem Berg. Und dann heißt es in 1. Mose 19, Vers 27 und 28, am nächsten Tag, früh am Morgen, weiß nicht, was der Abraham die Nacht über gemacht hat, aber ich kann mir es denken. Da heißt es, Abraham aber begab sich früh am Morgen zu dem Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf Sodom und Gomorra und auf das ganze Land jener Gegend und sah sich um und siehe, ein Rauch ging auf von dem Land, wie der Rauch eines Schmelzofens. Gott aber gedachte an Abraham und führte Lot mitten aus dem Verderben heraus. Aufgrund des Gebets von Abraham. Ich weiß nicht, ob wir erahnen können, wie wichtig das Gebet ist bei allen unseren geistlichen Aktivitäten. Und ich glaube, es muss in der Gemeinde immer wieder gesagt werden, auch wenn du denkst, schon wieder diese Leier. Das Wichtigste bei allem ist nicht, dass ich zuerst renne, sondern dass ich bleibe im Gebet vor dem Herrn. Das ist erst einmal das Allerwichtigste. Bei allem, was wir für den Herrn Jesus tun wollen, heißt es immer zuerst Gebet. Denn Gebet bedeutet Abhängigkeit von Gott. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber bei mir heißt es oft, gell, Schorsch, du hast nicht, weil du nicht bittest. Hab von einer Gemeinde gehört, da haben sich die Ältesten getroffen zu einer Klausur am Jahresende. Und dann haben sie ein bisschen reflektiert und haben bemerkt, dass sich im vergangenen Jahr nur 15 Menschen bekehrt haben in ihrer Gemeinde. Und dann haben sie gesagt, wir glauben, dass das weit unter unseren Möglichkeiten ist. Lasst uns verstärkt dafür beten. Und ich denke, genau das ist der richtige Ansatz. Lasst uns erstmal verstärkt dafür beten. Ich habe dann von dieser Gemeinde gehört, dass sie die nächsten Jahre über immer 2 Taufen hatten mit jeweils immer mindestens 15 Leuten. Und auch wir im Ältestenkreis, gell, wir haben letzten Donnerstag uns darüber unterhalten, woher kommt es, dass wir auch als Leitungskreis, als Älteste oft so ausgebrannt sind. Und wir haben auch bemerkt und darüber nachgedacht, ob wir vielleicht unseren Ansatz wieder mehr auf das Gebet setzen müssen. Uns einfach bewusst Zeit einräumen, nur um zu beten. Mission und Evangelisation hat eine geistliche Dimension und das spielt sich nicht nur auf der irdischen Ebene ab. Sondern ich glaube, wo wir drauf aus sind, andere Menschen zu erreichen, da wird Satan das verhindern wollen mit allen Mitteln. Es ist nicht nur eine Sache zwischen Mensch und Mensch, sondern es ist eine geistliche Dimension, die dahinter steckt. Und deswegen brauchen wir das Gebet, die Abhängigkeit von unserem Herrn. Die enge Verbindung, die sich ausdrückt darin, dass wir beten. Das ist die geistliche Dimension. Aber von der geistlichen Dimension geht es jetzt herunter zur persönlichen Dimension. Und persönliche Evangelisation, das sagt der Name ja schon, das hat eine persönliche Ebene, gell? Die geistliche Dimension betont Gott. Wir bitten Gott im Gebet. Die persönliche Dimension, die betont den Menschen. Und hier geht es in erster Linie um Liebe zum Menschen und um nichts anderes. Es geht um Interesse, um persönliche Zuwendung, um Beziehung, um Liebe. Und wo könnten wir das besser sehen als bei unserem Herrn Jesus selber? Der Herr Jesus hat ständig die Menschen gesucht. Und ich bin fast überzeugt, wenn der Herr Jesus heute leben würde, ich glaube, dass er keine Internet-Evangelisation betreiben würde. Jesus hat es hingedrängt zur persönlichen Beziehung mit Menschen. Ich habe schon öfter gehört, dass sich Menschen irgendwie finden übers Internet, aber irgendwie habe ich auch noch nie gehört, dass sich jemand durch das Internet auch bekehrt hat. Aber ich weiß es nicht. Aber in der persönlichen Evangelisation geht es um die persönliche Ebene, um die persönliche Beziehung. Jesus hatte ständig Interesse am Einzelnen. Der Schlüsselvers aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 19, Vers 10, wer ihn immer noch nicht auswendig kann, lernt diesen Vers auswendig. Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Evangelisation ist immer ein Nebenprodukt meiner Liebe zu den Menschen. Es ist immer ein Nebenprodukt meiner Liebe zu den Menschen. Evangelisation ist zu 100% Liebe. Und wenn wir irgendwie eine andere Vorstellung haben davon, dann ist es verkehrt. Evangelisation ist zu 100% Liebe. Und wenn wir das verstehen, dann bewahrt uns das auch von einer falschen Art zu missionieren. Und die wird uns ja oft vorgeworfen, uns Christen, gell? Dass wir sagen oder dass andere sagen, ihr Christen, ihr wollt den Menschen mit der Bibel erschlagen. Ihr haut ihnen die biblischen Wahrheiten nur so um den Kopf. Ihr wollt den Menschen einer Gehirnwäsche unterziehen. Ihr wollt ihre Persönlichkeit zerstören. Ihr wollt nur negativen Druck ausüben. Ihr wollt, dass die Menschen mit einem schlechten Gewissen rumlaufen. Das ist alles Quatsch, wenn wir von dem ausgehen, dass Evangelisation zu 100% Liebe ist. Aber weil es das bei uns oft nicht so ist, deswegen ist diese Kritik manchmal auch sehr berechtigt. Manchmal ist sie berechtigt, aber manchmal schaut es auch nur so aus, gell? Haben wir gedacht, beim Paulus könnte man das auch manchmal so meinen, in Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26, da ist der Paulus gefangen, er ist ein Gefangener. Der Festus ist der ihn bewacht, der Regent ist. Und der Festus denkt immer, der Paulus, der ist irgendwie ein Spinner. Immer wenn ich ihn reden lasse, dann kommt er irgendwie auf Jesus Christus zu reden und der kann sich nicht zurückhalten. Aber irgendwie ist er auch recht beliebt, denn Paulus, man merkt, es ist an diesem Mann was dran. Und dann kommt einmal ein höherer Besuch zum Festus, der König Agrippa, und er denkt sich, diesem König werde ich den Paulus mal vorstellen. Und der Paulus fängt gleich wieder an und redet über das Evangelium. Und der Festus sagt, Paulus, du bist von Sinnen. Und der Paulus sagt, nein, ich bin ganz klar im Kopf. Und dann wendet sich der Paulus dem König Agrippa zu, und dann lesen wir in Apostelgeschichte 26, ab Vers 26. Denn der König, und jetzt meint er den Agrippa, der versteht dies sehr wohl. An ihn richte ich meine freimütige Rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts davon unbekannt ist. Denn dies ist nicht im Verborgenen, denn das alles ist nicht im Verborgenen geschehen. Gott hat mittlerweile überall seine Zeugen, die überall bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Es ist nicht im Verborgenen geschehen, sagt er. Und da sagt er, und da sagt der Paulus zum Agrippa: Glaubst du dem Propheten, König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Da sagte Agrippa zu Paulus: Es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich Christ werde. Aha, da haben wir's. Das ist anrüchig, gell? Der Paulus versucht auch nur, andere zu überreden, dass sie Christen werden. Aber dann heißt es weiter, Paulus aber sprach: Ich wünschte mir von Gott, über kurz oder lang, nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche würden, wie ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Der Paulus sagt: Ich wünschte mir von Herzen, dass alle, die jetzt hier in diesem Raum, in diesem Gerichtssaal oder wo immer das war, sind, dass die auch Christen würden. Ohne dass sie gefangen sind. Will der Paulus manipulieren? Ich glaube nicht. Er will das Gleiche wie Jesus. Er sucht und rettet, will suchen und retten, was verloren ist. Und seine Motivation war Liebe, war eine Ausrichtung, eine Zuneigung zu den Menschen. Und hier könnten wir so viel lernen vom Herrn Jesus selber, gell? Liebe ist immer persönlich. Sie geht von Person zu Person. Sie sucht die Person. Was sah Jesus, als er die Menschen ansah? Was siehst du, wenn du die Menschen ansiehst? Von Jesus heißt es in Matthäus 9, Vers 35, Matthäus 9, Vers 35 und 36. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sah die Menschen an und es dreht ihm die Eingeweide um, so heißt das Wort eigentlich wörtlich, es dreht ihm die Eingeweide um, nicht weil er diese Menschen so abstoßend fand, sondern weil er Mitleid hatte, weil sie verwahrlost waren, diese Menschen, weil sie keinen Hirten, keine Führung hatten. Jesus sieht die Menschen an und er empfindet Mitleid. Wie würde Jesus die Menschen sehen, wenn er morgen nach Traunreuth käme, ins Trauncenter? Wie würde Jesus die Menschen sehen, deine Kollegen, wenn er morgen in deinen Betrieb käme? Wie würde Jesus deine Klassenkameraden sehen, wenn er morgen in deine Klasse käme, um 10 Uhr. Und wie siehst du deine Kollegen, wie siehst du deine Klassenkollegen? Hast du den gleichen Blick wie Jesus? Ich war vor ein paar Jahren, war ich auf einer Veranstaltung, eigentlich sollte es eine christliche Veranstaltung sein, aber ich war mir dann danach nicht mehr so sicher. Und ich glaube, dass auch mehr Ungläubige dort waren als Gläubige. Und ich saß ziemlich weit hinten, da kam da plötzlich noch so eine größere Gruppe an Jugendlichen rein und die setzten sich direkt frontal mir gegenüber. Und diese Gruppe, die hat mich furchtbar genervt. Die Jungs, die gingen ja noch einigermaßen, die hingen nur irgendwie so cool in den Sesseln. Aber dann waren zwei Mädels da, die haben nur gequatscht und rumgeblödelt. Die hingen dann so schräg über den Jungs drüber und die haben wirklich die ganze Zeit nur Quatsch gemacht. Ich habe mich so geärgert. Und das, was da vorne auf der Bühne lief, das war mir schon ganz egal, ich habe mich nur noch auf diese Gruppe fixiert. Mein ganzer Zorn galt nur noch diesen beiden Mädels. Und ich wusste nicht recht, wie soll ich jetzt damit umgehen. Und ich habe dann wieder zugehört, was sie da gequatscht haben, und die redeten nur bla bla bla. Und ich dachte, das ist typisch, die reden nur bla bla bla, so sind sie, die Jugendlichen. Und dann war ich irgendwo am Höhepunkt meines Zorns, gell? Und plötzlich geschah was Eigenartiges, da kippte mein Gefühl plötzlich von Zorn in Mitleid. Es war ganz seltsam. Und dann dachte ich mir, das ganze bla bla bla, das ist eigentlich ein einziger Schrei. Ich brauche Anerkennung, ich brauche Bestätigung, ich brauche Hilfe, ich brauche jemanden, der mich wirklich gern hat. Und womöglich gingen die beiden Mädels mit den Jungs dann danach auch ins Bett, weil sie sich so sehnen nach Liebe, und in Wirklichkeit verkaufen sie ihre Seelen und merken von Mal zu Mal, wie ihr Leben immer leerer wird. Ich weiß nicht, ob meine Wahrnehmung an diesem Abend objektiv und ob sie richtig war, aber ich weiß, dass meine gleichgültige Einstellung in meinem Herzen, wie ich sie heute habe, den Menschen gegenüber, die ich Tag für Tag treffe, dass diese Einstellung nicht richtig ist. Dass dieser Blick nicht objektiv ist. Und vielleicht sollten wir uns wieder die Frage stellen, wie würde Jesus die Menschen um uns herum sehen? Als aber Jesus die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schau dir mal vernachlässigte Schafe an. Von denen bist du bestimmt nicht begeistert. Die sind verdreckt, die sind verfilzt, die stinken, sind zügellos und verwahrlost. Erzeugt dieser Blick eher Ablehnung oder Hinwendung? Mitleid. Vor einiger Zeit gab es mal eine große Plakatwand. Ich glaube, das ist schon ein paar Jahre zurück. Ich weiß nicht, was von Miserio oder so, irgend so einer Einrichtung. Und da war das Bild zu sehen, ganz groß, von einem schwarzen afrikanischen Mädchen. Und die schaute dich so an auf diesem Plakat mit großen, erwartungsvollen Augen. Und dann stand daneben der Spruch, wer fühlt, was er sieht, der tut, was er kann. Wer fühlt, was er sieht, der tut, was er kann. Als aber Jesus die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie siehst du die Menschen um dich her? Ich habe mal den Eindruck, heute wird bei uns alles verwässert. Die biblische Lehre wird verwässert, unsere Nachfolge, unser Gehorsam wird verwässert und auch unser Mitgefühl, unser Blick für den Menschen wird verwässert. Und Jesus hatte für alles und vor allem für die Menschen irgendwie einen anderen Blickwinkel. Die persönliche Dimension der Evangelisation fängt damit an, dass ich die Menschen um mich herum erst einmal wahrnehme. Die sind da. Ich stehe bei ihnen in der Schlange im Einkaufsladen, ich stehe vor mir und hinter mir stehen sie. Und ich denke nur an das Zeugs in meinem Einkaufskorb. Es fängt damit an, dass wir die Menschen um uns herum überhaupt erstmal wieder richtig wahrnehmen. Und zwar mit den Augen Jesu, und das ist die persönliche Dimension von Mission. Und diese persönliche Dimension, die wird dann automatisch zu einer missionarischen Dimension. Wenn ich das eine verstanden habe, dann werde ich automatisch missionarisch in Bewegung gesetzt. Wer fühlt, was er sieht, der tut, was er kann. Was siehst du, was fühlst du? Und wenn du nichts fühlst dabei, dann bleibst du beim Stillstand. Aber wer fühlt, was er sieht, der tut, was er kann. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus hat die Verlorenen gesehen. Und Jesus gibt uns den Auftrag, geht hin zu allen Menschen und mache zu Jüngern. Mission, das haben wir letzte Woche gesagt, das heißt vom Wort her Sendung. Bedeutet einfach, dass wir hinausgeschickt werden, gesendet werden zu den Menschen, die Christus auch brauchen. Hingehen, sagt Jesus, und zwar von der geistlichen Ebene, vom Gebet hinunter zur persönlichen Ebene, zum Interesse, zum Mitgefühl mit den Menschen, dann zur missionarischen Ebene, zum Hingehen zu den Menschen. Von einem zum anderen. Aber nicht die Reihenfolge vertauschen. Und genau an diesem Punkt, weil Jesus das getan hat, er ist hingegangen, bekam er einen Ehrentitel von den Pharisäern und Schriftgelehrten. In ihren Augen war es ein Spotttitel. Aber ich glaube, für Jesus war es ein Ehrentitel. Sie sagten zu Jesus, der ist ein Freund der Zöllner und der Sünder. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Jesus ist hingegangen. Hingehen bedeutet eine Bewegung zu den Menschen, die außerhalb unserer Gemeinde sind. Und ich glaube, das fehlt uns heute oft total in unseren Gemeinden. Wir fühlen uns ganz wohl in unserer frommen Subkultur, gell? Da leben wir. Aber Jesus sagt, geht hin. Geht raus, ihr Christen, aus eurem christlichen Gewächshaus. Persönliche Evangelisation bedeutet, dass ich Kontakt suche mit Zöllnern und Sündern. Und da frage ich dich jetzt, wie nah bist du dran? Wie nah bist du dran an den Menschen, die Jesus nicht kennen? Ich habe mich ganz persönlich gefragt, Schorsch, und das frage ich jetzt dich auch, wann saßen das letzte Mal Ungläubige auf deiner Wohnzimmercouch? Muss mal nachdenken. Das war vor 2 Wochen. Staubsaugervertreter. Das ist ein Armutszeugnis. Aber der Staubsaugervertreter ist nicht unbedingt dein Freund, oder? Kann ich nicht so sagen. Wer von deinen ungläubigen Bekannten würde dich ganz aufrichtig als Freund bezeichnen? Was liegt verkehrt? Das Spurgeon sagte einmal, Gott hat uns Christen 2 Beine gegeben. Das eine Bein soll in der Gemeinde stehen und das andere Bein soll in der Welt stehen. Und dann fügt er noch hinzu, aber nicht um zu tanzen. Matthäus 28, Vers 19, so geht nun hin und machet zu Jüngern alle Völker. Gott sendet uns als Gemeinde in diese Welt. Und Paulus sagt in Römer 10, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Und jetzt kommt ein Kreislauf. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, wenn sie nichts von ihm gehört haben? Wie sollen sie aber von ihm hören, ohne einen Verkündiger, wenn sie ihnen niemand sagt? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Und das Aussenden bedeutet in Bewegung kommen. Hinaus aus der Gemeinde, hin zu den Menschen in der Stadt. Wenn wir über persönliche Evangelisation nachdenken, dann dürfen wir in ganz großen Dimensionen denken. Es geht um Rettung, um Heil für die Menschheit. Es geht um die größte Sache an sich. Die Politiker, die überlegen ja ständig, wie können wir Unheil abwenden, zum Beispiel bei der Jugend, dass sie sich bei den Flatrate-Partys nicht totsaufen. Ist ja irgendwie ein Thema geworden. Oder wie können wir Unheil abwenden durch den negativen Einfluss von Computerspielen oder dass es an den Schulen Mobbing und Gewalt gibt. Wie können wir den Pornoboom im Internet abwenden? Das sind ja schon drastische Sachen. Wie können wir Menschen retten? Jesus sagt, ihr da in Traunreuth und in Dittmundingen, geht hin. Ihr habt das Heil. Ihr habt die Rettung, ihr habt die Erlösung. Von der wissen die Politiker nichts. Vielleicht haben wir gemerkt, dass Evangelisation ist nicht etwas, was wir machen, eine weitere Aktion, sondern Evangelisation ist etwas, was wir leben. Es geht nicht darum, jetzt irgendetwas machen zu wollen, sondern es geht darum, etwas zu leben. Und bin ich das, was ich lebe? Ist es das, was Gott will? Das bedeutet, Evangelisation bedeutet, dass ein Bettler dem anderen sagt, wo es was zum Essen gibt. Dass ein Bettler dem anderen sagt, wo es was gibt zum Überleben. Es fängt an mit der geistlichen Dimension, dass wir Fürbitte tun für die Menschen in unserer Nachbarschaft. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und oft sind wir so gelähmt, oft sind wir so lau in der Welt und so gleichgültig gegenüber den Menschen, weil wir noch gar nicht angefangen haben, für sie zu beten. Und wenn wir an diesem ersten Punkt schon schwächeln, dann sicher auch in den beiden anderen. Von der geistlichen Dimension geht es ja runter in die persönliche Dimension zu dem Menschen. Als Jesus den Menschen sah, empfand er Mitleid. Denn er sah die Menschen mit anderen Augen. Persönliche Evangelisation ist immer ein Nebenprodukt von meiner Liebe zu den Menschen. Vielleicht sollten wir auch darum beten, Herr, hilf mir, die Menschen um mich herum anders wahrzunehmen. Ich laufe wirklich blind durch die Gegend. Und das dritte ist dann die missionarische Dimension. Ich denke, wenn die mittlere Dimension ist, die persönliche Dimension, dass ich den rechten Blick für die Menschen habe, dann wird der dritte Punkt kein Problem mehr sein. Die missionarische Dimension, wer fühlt, was er sieht, der tut, was er kann. Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus sagt zu dir und zu mir, geht hin. Amen.